Es ist Montag, der 8. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und an meiner Seite, da ist die Frau, die diesen herrlichen Frühlingstag, dieses Frühlingswochenende genauso genossen hat. Die Person, die aufgrund ihrer gesunden Ernährung 111 Jahre alt werden wird, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, das kann also demnächst sein, dass ich einen neuen Stellplatz brauche, denn hier in Hamburg, da steht ein Auto zum Verkauf. Herbert Grönemeyer verkauft seinen Porsche 914. Wunderschöner blauer Porsche 914. Der wird laut Hamburger Morgenpost in Stellingen für 111.900 Euro angeboten. Also da muss ich sagen, ist mir zu teuer. Also 111.000 hätte ich gesagt, ja. Aber 111.900, das ist mir zu viel. Also da muss...
Aber du weißt, also er braucht die Kohle definitiv nicht. Also, was wird sein Motiv sein? Er spürt den Zeitgeist. Er weiß, dass die Verbrenner demnächst nicht mehr
richtig,
fahren genau. dürfen.
Richtig.
Fährt deine gottverdammten Autos
ja,
los.
Ja. Oder er hat ein Hobby wie John Travolta und ist halt einfach Pilot. Ich habe Flugzeuge in meinem Bau.
Also 747,
ne? 747. Nein, also Grönemeyer ist ja in der Tat sehr woke, sehr zeitgeistig. Ist ja mittlerweile, wie viele mit abgeschlossener Vermögensbildung, dann auch sehr umweltbewusst und hat wahrscheinlich gesagt, weißt du was, es ist auch Zeit, sich mal zu trennen.
Oh, aber schon irgendwie cool, Schäfer, du kaufst dir das Auto und dann guckst du in diese Fahrzeugpapiere und ja. da steht einfach Vorbesitzer
ja, Herbert steht Grönemeyer. Vorbesitzer Herbert Arthur Wiglef Clamor.
Wiglef?
Clamor Grönemeyer.
Chief Wiglef
Wiggum. Ja. Ja, nee, richtig. Also der ist dann, genau, der ist der Vorbesitzer und hat wahrscheinlich unter anderem in diesem Porsche Songtexte wie Mambo zum Beispiel überlegt. Oh, ich drehe schon seit Stunden diese Mörderrunden. Ich finde keinen Parkplatz. Ich will zurück zu dem, mein Schatz. Und da ging es im Grunde genommen ging es ihm genauso wie mir. Als ich, weil hier ja in der Nähe der verdammte Hamburger Dom ist, ich dann bei uns vorm Haus keinen Parkplatz finde. Und das ist dann das, ne?
Aber guck mal, die einen haben dann ja. ein Auto, wo steht Vorbesitzer Herbert Grönemeyer.
Richtig, ja.
Und welcher Vorbesitzer ist es bei deinem Auto?
Bei uns ist es dann einfach der Vater eines deutschen Amokläufers. Ja, ist doch auch mal was, ne? So, da kann jeder doch, hat jeder was zu erzählen.
Ich sag dir, diese Karre ist verflucht, lass uns das Auto loswerden.
Du hast dich doch schon vor dem Parkplatz der Araltankstelle runterrollen lassen.
Ich hätte schwören können,
du hast dich doch schon entsorgt.
Ich hab die Handbremse gezogen. Es tut mir wirklich
möchte
leid.
Nichts mehr.
Du musst mir ewig vorwerfen.
Der Trick der Woche.
Ätna, mal anders. Vulkan pustet Rauchkringel aus, so berichtet es die Welt. Ja, der Ätna ist ja Europas aktivster Vulkan und laut Welt mit manchmal äußerst bedrohlicher Erscheinung. Derzeit ist es aber ganz anders. Der mehr als 3300 Meter hohe Berg auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien pustet derzeit weiße Rauchkringel aus, die dann weit nach oben in den Himmel steigen. Ungewöhnlich friedfertige Szenen, also vulkanische Wirbelringe, die kommen aus einem neu entstandenen Krater am Südostkrater. Sie entstehen durch kleine Explosionen von Gasblasen in einem engen Schlund oberhalb einer Magmakammer. Also man sieht dann so diese weißen Rauchkringel und da muss man sagen, so der Ätna ist jetzt gerade mal wieder richtig peinlich. So ein bisschen wie so ein End-60er in so einer Studentenkneipe mit so einer selbstgedrehten Kippe, wenn er so Kringel aufsteigen lässt. Ich war früher auch mal wild.
Lustig, was du ja. für ein Bild hast.
Richtig peinlich, Ätna. Peinlicher Vulkan.
Peinlo-Vulkan. Ich fand's immer ganz cool, wenn diese älteren Kids das gemacht haben.
Ja.
Ich selbst nie an einer Zigarette gezogen und dann aber so fasziniert von diesen Kringeln. Ja. Und ich habe auch überlegt, ob diese Kringel von diesem fauligen Eiergeruch ablenken, der ja. da parallel abläuft.
Richtig.
Dass man alle so komplett fasziniert sind. Und
der Ätna hat einen ziehen lassen und versucht das mit den Kringeln so ein bisschen davon abzulenken.
Ja, von den isländischen Vulkanen endlich mal so ein bisschen abwechseln.
Ach so, ja, das ja. kann ich. Ja,
hey,
schon,
ich bin
also,
auch noch da.
Wirklich, ohne Scheiße. Hey, guck mal hier, wie ich das kann. Und man muss doch, glaube ich, diese Rauchkringel machen, wenn man mit der Zunge, meinst du, der Ätna macht so mit der Zunge wie Armin Laschet, wenn er lacht, mit dieser Schinkenröllchenzunge. Das ist der Ätna. Also ist schon auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Konntest du das machen?
Nein, ich habe ja noch nicht mal geraucht. Also das, also
irgendwann gab es doch so eine Raucher-Episode.
Ja, zwischen 15 und 16 habe ich geraucht. Ja, genau, das ist richtig. Damit mein Vater nicht in der Küche alleine rauchen muss, hat er gesagt, Michael,
dieser
du kommst
Junge
jetzt
aus
her.
Indonesien.
Du rauchst jetzt mit. Genau, stimmt, dieser Dreijährige, der mal pafft. Nein, und in Sizilien, da beten sie jetzt natürlich, also sie sind natürlich, also sind ja alle sehr gläubig dort, die beten jetzt natürlich, dass nichts Größeres passiert. Und die beten natürlich was? Natürlich das dreifache Krater unser, ne? Ist ja völlig klar.
Brumm.
Die Schlagzeile des Tages.
Wir bleiben heute bei Naturschauspielen. Das ist heute einer dieser Tage. Die Bild meldet, USA im Eklipsfieber. Knackis klagen auf Sonnenfinsternis. Heute wird der Mond die Sonne auf einer Bahn quer durch die Osthälfte der USA komplett verdunkeln. Die sogenannte Zone der Totalität ist ein 885 Kilometer breiter Streifen, der von Texas bis nach Maine rund 3500 Kilometer durch 15 US-Bundesstaaten verläuft. Das Ereignis wurde bombastisch The Great American Eclipse getauft. Und jetzt sind also Millionen Amerikaner auf Achse, um an dem möglichst besten Punkt dieses Erlebnis bewundern zu können. Heute, am 8. April 2024, findet sie statt, um 18.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit über den Pazifik, und sie wandert dann Richtung Osten, bis sie gegen kurz nach 20 Uhr Mexiko erreicht, im mexikanischen Bundesstaat Durango. Im Nordwesten des Landes wird die Sonnenfinsternis mit 4 Minuten und 28 Sekunden am längsten zu sehen sein. Also alle wollen es sehen, unter anderem auch, wie in der Schlagzeile berichtet, eben Knackis. Also Insassen, 6 Insassen der Haftanstalt Woodbourne Correctional Facility, die haben geklagt, die wollen das sehen, und zwar sahen sie, der Knast sei ein Bruch ihrer religiösen Freiheiten. Finde ich auch interessant, denn sie haben gesagt, dass ein solch astronomisches Großereignis in praktisch jeder Weltreligion eine besondere Signifikanz habe. Die Behörde gab klein bei und erlaubt jetzt den Klägern den Drang nach draußen.
Ein Recht auf Sonnenfinsternis.
Schon, also schon interessant, ne?
Und ich kann es auch verstehen, weil ich habe echt überlegt, in Deutschland ist ja die nächste Sonnenfinsternis 2081
wohl. Ja. Und, das ist, glaube ich, dann ziemlich, also kommt gleichzeitig mit dem Deutschlandtakt der Deutschen Bahn, ne?
Und unserem Tod.
Ja, das ist richtig. Der wird mutmaßlich schon früher eingetreten sein.
Ja, und dann bereue ich es, weil 99 war das ja zuletzt in Deutschland. Mhm. Ich weiß auch, wie wir alle diese Brillen gekauft haben. Und ich weiß auch, dass ich es ganz nett fand, aber es war dann auch irgendwie so egal, ja? Und rückblickend.
Wo warst du bei der letzten totalen Sonnenfinsternis?
Ich glaube, es war während der Schulzeit, kann das sein? Also so während der, des, also
bei dir würde das schon passen, ja.
Nein, Schulzeit, ja, aber
ja, es war mittags,
während
es war mittags.
Man auf dem Schulhof war auch noch. Genau,
ja, absolut, ich kann dir sagen, wo ich war, wenn du es wissen möchtest. Ich habe 1999, ich glaube, war, glaube ich, Sommer, habe ich auf dem Bau gearbeitet und lag gerade, es war gerade Mittagspause in einem dieser Altbauten, wo wir unsere Frühstücks- und Mittagspause dann gemacht haben. Und die, also die komplette, also alle, ne, die Heizer, die Trockenbauer, die Maurer, hier unsere Klempner und so, sind alle
drauf geschossen.
Alle natürlich. Ja, die hatten ja Schweißerbrillen und so, die hatten ja schon das Equipment dabei. Die sind alle nach draußen gegangen. Ich habe für gewöhnlich, sowohl in der Frühstücks- als auch in der Mittagspause, du weißt, ich bin ein ganz großer Freund von Nickerchen.
Nein,
ich habe ein Nickerchen verpennt gemacht und alle raus und Paul Ambrosi auch, also mein Vor, Micky, komm mal raus jetzt. Und ich, und so war's. Ich habe einfach die totale Sonnenfinsternis, also ich hatte noch die Chance, ja, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich gerade schnell meine Knifte reingehauen habe und dann gesagt habe, ja, das ist so ein bisschen.
Nächstes
so,
Mal dann, 2081.
Oh, das ist natürlich die Arroganz der Jugend, weil du sagst, so.
Aber es wären nicht die USA, wenn sie nicht hardcore-kapitalistisch wären. Ich fand super interessant, dass sie durch diesen ganzen Merch und diesen Hype, Hotelbuchungen und sonst was, Leute kaufen sich Minivans und Wohnmobile, um sich das live ansehen zu können. Also alle pilgern dahin. Und das bringt den USA einfach $6 Milliarden ein, nur für diese Sonnenfinsternis, und allein davon 1,4 Milliarden in Texas. Und da dachte ich mir so, good for them, aber die sind sich im Gegensatz zu uns damals 99 bewusst, dass das wirklich etwas Einzigartiges ist. Und ich freue mich einfach über all die Meldungen von Menschen auf Intensivstationen, weil sie alle direkt wie Trump damals 2017 reingeschaut haben.
Aber das ist auch wieder also sowas von unglaublich typisch Trump. Alle sagen, es ist nicht gut, es ist nicht richtig, es macht keinen Sinn, da in die Sonne zu gucken. Was macht er?
Ohne Brille.
Ohne Brille, weil er guckt erstmal rein. Wobei in diesem Fall muss man sagen, ist ein bisschen anders als bei Trump. Diesmal hat er sich zwar auch den Warnungen aller widersetzt, aber diesmal hat er etwas getan, was nur ihm selber geschadet hat und nicht allen anderen. Das muss man sagen, das war dann doch für ihn ein Einzelfall.
Das hat mich überrascht.
Israel zieht meiste Truppen aus Süden des Gazastreifens ab, das berichtet NTV und stellt gleichzeitig die Frage, ob das schon das Ende der großen Bodenoffensive sei. Was dieser Schritt bedeutet, ist unklar. Die israelische Armee verkündet, die meisten Truppen aus Khan Yunis im südlichen Gazastreifen abzuziehen. Es gehe um Erholung und die Vorbereitung weiterer Operationen, so heißt es. Ja, und jetzt überlegt man natürlich, was es bedeutet. Ne? Also bedeutet der Abzug aus Khan Yunis eine wichtige Wende im Krieg oder ist es nur ein neues Zwischenstadium auf dem Weg zu einem möglichen Einsatz in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten? Also es ist ja jetzt auch gerade so, dass Ägypten, also neben Katar und den USA, versuchen zu vermitteln und es geht ja jetzt um eine neue Gesprächsrunde und es geht um die Aushandlung einer Waffenruhe und ja, natürlich auch immer noch um die Freilassung der Geiseln, die jetzt fast auf den Tag genau seit einem halben Jahr in der Gewalt der Hamas sind und jetzt, wo wir auf diesen Halbjahrestag, den gestrigen blicken, da muss man doch bilanzieren, die Hamas hat genau das bekommen, was sie vor einem halben Jahr geplant und an Impact erhofft haben.
Ich habe dir heute auch diese Nachricht geschrieben, dass meine Gedanken wirklich, wenn ich an diese Geiseln denke und an die Familien, wie sie seit 6 Monaten die dunkelsten Fantasien einfach haben müssen, wie es ihren Angehörigen da geht in dieser Geiselhaft und du nicht davon ausgegangen bist damals, dass es 6 Monate dauern wird, vor allem wenn du dir diese Angriffe Richtung Gaza, diese Bodenoffensiven dir anschaust und dir denkst, ihr wiederholt alle, wie klein dieses Territorium ist. Warum sind diese Geiseln noch nicht befreit worden? Und nächste Woche oder diese Woche stehen ja auch wieder Verhandlungen an. Und da kann man nur hoffen, dass diese 130 der 240 damals entführten Israelis befreit werden. Aber ich bin echt sprachlos. Mir fehlen die Worte, weil ich habe auch zu dir gesagt, ich weiß nicht, wie ich als Angehöriger, ob das in mir einen Kampfgeist auslöst, dieses Gefühl von, die kriegen wir wieder heim. Oder ich wirklich mit Selbstmordgedanken spielen würde, weil ich nicht damit klarkäme, was meinen Liebsten da widerfährt.
Derweil ist es ja auch noch so, wir haben ja jetzt die Vorgänge in Syrien, als es einen Raketenangriff auf das Konsulargebäude in Syriens Hauptstadt Damaskus gab. Da sind ja am letzten Montag mindestens 13 Menschen getötet worden, darunter 7 Mitglieder der iranischen Revolutionswächter. Und da hat natürlich der Iran schon mit Vergeltung gedroht. Und jetzt gibt es Stimmen aus dem Iran, Israel betreffend. Die Botschaften des zionistischen Regimes sind nicht mehr sicher, das sagte Jahia Rahim Safawi, ein hochrangiger Berater des geistlichen Oberhaupts Al-Khamenei am Sonntag laut der Nachrichtenagentur ISNA. Das ist ja auch etwas, worauf wir mit einer gewissen Sorge blicken, weil wir natürlich nicht wissen, wie wird der Iran darauf reagieren, was Israel da an, sagen wir mal, an einer strategischen Militäroperation vorgenommen hat. Und das wird ja höchstwahrscheinlich nicht ungesühnt bleiben.
Ja, das ist das Beunruhigendste. Der Iran wirklich Drahtzieher von allem Üblen. So, wenn du Richtung Jemen schaust, Libanon, Hezbollah, die haben überall ihre Drecksfinger so im Spiel. Und gleichzeitig, als das jetzt passiert ist mit dieser iranischen, was war das, Al-Quds, keine Ahnung, was das in Syrien sein sollte. Eine offizielle Botschaft war es ja nicht. Aber man wusste, da sind diese iranischen Verbündeten Drahtzieher und da dachte ich mir auch, das ist jetzt so das Letzte, was Israel an den Schuhen haben will. Ja. Jetzt noch eine Art Provokation mit den falschen Leuten. Ja. Und jetzt sind ja auch tatsächlich alle Geheimdienste alert, dass der Iran irgendwas demnächst machen wird. Und immerhin ist jetzt im Vergleich zum 7. Oktober die Aufmerksamkeit da, die Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Unterm Radar.
30 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda, wie eine Luxus-Lodge am Leichensee das Land versöhnen soll, so berichtet es der Spiegel. In Kibuye wurden während des Genozids von 1994 besonders viele Menschen ermordet. Heute wird die Gegend im Westen Ruandas zum Erholungsgebiet. Besuche an einem See, in dem einst die Toten trieben und wo heute Touristen Boot fahren. Ja, das ist jetzt genau 30 Jahre her, der Völkermord in Ruanda und in Kibuye, da fand ein Blutbad statt. Der Völkermord von Ruanda wütete hier besonders schlimm. Radikale Hutu töteten Tutsi und gemäßigte Hutu. Von einst 250.000 Tutsi überlebten gerade einmal 8.000. Der Rest wurde erstochen, erschossen, erschlagen, zerstückelt oder ertränkt im See, wo heute Schnellboote ihre Bahnen ziehen, trieben Leichen. Ja, und da ist jetzt eine Luxus-Lodge. Da gibt es dann den entsprechenden Artikel im Spiegel, eine durchaus interessante Reportage. Und in Ruanda sind die Dinge mittlerweile ein bisschen anders. Also der Präsident ist Paul Kagame und er regiert, so der Spiegel, das Land mit eiserner Hand als Autokrat, sagen seine Kritiker. Manche Beobachter nennen Ruanda eine Entwicklungsdiktatur, weil Wirtschaftswachstum und Unterdrückung der Opposition Hand in Hand gehen. Die Medien sind nicht frei, Regimekritiker werden auch im Ausland verfolgt und mutmaßlich umgebracht. In Ruanda verschwinden viele spurlos. Ja, da würde man sagen, das ist dann quasi so ein bisschen der Putin Afrikas in gewisser Hinsicht, oder? Erdogan oder nimm dir irgendwen anders.
Und trotzdem gilt es als das friedlichste und sicherste Land in ganz Afrika. Also ja. Das ist schon bemerkenswert und was sie für ein...
Aber friedlicher und sicherer als Ghana zum Beispiel? Also das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wer das sagt, aber also wenn ich mal jetzt spontan mir ein Land mal rauspicken würde, dann wäre ich zum Beispiel
aber
bei
Ghana. Aber wirtschaftlich stehen sie einfach so gut da. Ich glaube, sie sind so wirklich... gerade nach dieser Vergangenheit so ein Vorbild für wie man die Kurve dann kriegt.
Ja, vergleichsweise schnell, ne? Also wenn aber gut, worüber reden wir? Wir haben es ziemlich genau zur selben Zeit in Jugoslawien ja auch mitbekommen, wie schnell eine Zivilisation kippen kann, um sich dann auch vergleichsweise schnell wieder zu erholen, in Anführungsstrichen, aber natürlich nicht auf die Art, dass diese Risse vollständig zu Kitten werden. Also das wird in Ruanda sicherlich nicht anders sein, als es in Ex-Jugoslawien auch der Fall ist.
Aber interessant, wie Ruanda heute nur noch erwähnt wird, so als wie sagt man es, Drittstaatenlösung.
Ja, ja, klar, genau, das ist das aktuelle, genau. Also Ruanda findest du momentan immer nur im Kontext mit der Drittstaatenlösung, direkte Abkommen.
Genau.
Genau, absolut.
Für England vor allem, gell?
Genau, genau. Du hattest mir auch noch einen Artikel geschickt, wo Macron sich zum Völkermord in Ruanda geäußert hat.
Er ist zu diesem 30-jährigen Jahrestag des Völkermords nicht persönlich angereist, was vielleicht ein noch besseres Zeichen wäre, aber immerhin hat er jetzt endlich eingeräumt, dass Frankreich und die westlichen Alliierten damals wirklich versagt hätten, also hat Fehler eingeräumt und gesagt, dass der Genozid hätte gestoppt werden können, dass es allein am Willen Frankreichs gefehlt hätte. Und das fand ich insofern interessant, als dass das etwas ist, was man heute im Zusammenhang mit der Ukraine auch echt laut nochmal sagen sollte. Ja. Ich möchte nicht, dass die Ukraine untergeht und wir in 30 Jahren dastehen und sagen, es hätte gestoppt werden können. Und das Wort Genozid kommt ja auch im Zusammenhang mit der Ukraine gerade auch auf, weil man ihre Sprache versucht auszulöschen.
Die Identität soll komplett ausgelöscht werden, ja.
Genau, und da dann später zu sagen, wir hätten, aber uns hat der Willen gefehlt, was du gerade, ich sag nur Wink an US-Kongress an dieser Stelle, ob sie die Gelder freigeben für
Ja, natürlich. Ja, und wir sind ja immer gut, wir sind ja auch mal gut darin, dann einigermaßen zerknirscht Fehler zuzugeben. Manchmal gefallen wir uns auch darin, weil das ja natürlich wir uns in dieser Reflexion auch gefallen, vergessen aber trotzdem gleichzeitig immer wieder gern dann im aktuellen Geschehen das Richtige zu tun. Siehe Ukraine beispielsweise. Und du hast es richtigerweise erwähnt. Du hast auch, glaube ich, nochmal die Tage mir auch erzählt, dass immer mehr Ukrainer auch ihr Sperma einfrieren lassen. Was ja wirklich, also dass man, also noch mehr kann man ja kaum versuchen, seine DNA und seine Identität auf irgendeine Art und Weise zu bewahren. Also ich glaube gerade bei dem 30-jährigen Jahrestag, was den Völkermord in Ruanda angeht, ist es auch der richtige Zeitpunkt, auf die aktuellen Krisen zu blicken und daraus dann seine Schlüsse zu ziehen, wie man das damalige Versagen zu einer Erkenntnis ummünzen kann, die bei der Lösung aktueller Krisen helfen kann.
Die unbequeme Meinung.
Baerbock und Habeck steuern auf Machtkampf zu. Robert findet, dass er an der Reihe ist. Das berichtet der Merkur. Robert Habeck, Deutschlands wahrer Krisenkanzler, so umstritten er doch ist, so gefeiert wird er immer wieder, wenn er sich zeigt, während Bundeskanzler Olaf Scholz schweigt. Als die Hamas etwa in Israel einfiel, stellte er sich vor die Kamera und wandte sich an die Bevölkerung. Ja, und jetzt ist es halt eben so, der Merkur bezieht sich hier auf die Bild am Sonntag und die wiederum beruft sich auf Parteiinsider, nämlich darauf, dass die Außenministerin Annalena Baerbock keine Anstalten mache, auf eine erneute Kanzlerkandidatur verzichten zu wollen. Und das könnte parteiinterne Differenzen heraufbeschwören. Also, dass das ein Thema werden würde, das weiß man schon seit einiger Zeit. Das wird immer wieder kolportiert. Also jetzt wird es langsam eine etwas handfestere Geschichte. Man erlebt Habeck immer wieder mit seinen Insta-Videos, wie zum Beispiel, ja, nach dem 7. Oktober, auch in Bezug auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, auf die Bauerndemos hat er sich, glaube ich, auch geäußert. Und dann gab es noch eine Osteransprache. Also Robert Habeck macht das in schöner Regelmäßigkeit. Und es sind Videos, die die Menschen offenkundig ansprechen und, wie sagt man neudeutsch, abholen, während Scholz sich mittlerweile förmlich wund postet oder bei 3:09 sitzt und so in bester Merkel-Kartoffelsuppen-Tradition von seinen Kohlrouladen schwärmt. Oder Klopse, ne? Klopse, ja. Noch ein Klops von Scholz. Und naja, Habeck bringt sich da jetzt, wenn man sagt, er bringt sich in Stellung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat schon nichts dagegen, dass die Leute ihn wahrnehmen als derjenige, der dank seiner Kommunikation die Menschen anspricht, erreicht, auf eine Art und Weise, wie es der Bundeskanzler und der Bundespräsident nicht können. Und dagegen ist aber jetzt dann halt die aktuelle Außenministerin Annalena Baerbock, die 2021 für die Grünen angetreten ist, kein tolles Ergebnis erzielt hat, die aber sagt, ich würde aber schon noch mal wollen.
Das fand ich so wirklich super lustig, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, ist wieder 21? So ist dieser okay. Kampf zwischen den beiden, weil ich mir dachte, sie macht keine Anstalten, darauf zu verzichten. Ich hätte eher so, sie macht keine Anstalten, es nochmal versuchen zu wollen. So. Und nee, sorry, du hast versucht, du hast verkackt, jetzt ist er dran.
Ja, aber wieso?
Und
aber sie ist doch sie ist eine allseits respektierte Außenministerin, die...
Ah, was hat sie geschissen gekriegt, ganz ehrlich, sorry. Also, wir haben alle festgestellt, dass es sehr viel Lippenbekenntnisse waren. Klar, neben einem Heiko Maas als Vorgänger sieht jede Kartoffeltüte, kommt besser weg, so. Und deshalb dachte ich mir, wie dreist, nee. Habeck.
Ja, aber daran merkt man natürlich, dass es ein gewisses Machtbewusstsein gibt auf beiden Seiten. Also Habeck hat ja nun, das muss man auch dazu sagen, als er Baerbock generös die Bühne überlassen hat. Annalena, das ist jetzt deine Show, die Bühne gehört
dir. Weil er von der Schweinezucht kommt
und, ja, richtig. Sie vom Völkerrecht. Da hat er natürlich direkt so einen Tag später der Zeit ja zerknirscht ein Interview gegeben. Das wäre mir eine Freude gewesen, Deutschland als Kanzler zu dienen. Also da hat er auch ein bisschen... Es war schon auch ein bisschen weinerlich, finde ich, aber ich bin auch der Ansicht, dass es jetzt auch klug wäre, also es wäre strategisch klug, dass man Habeck antreten ließe, weil ich nicht glaube, dass Baerbock ein besseres Ergebnis erreichen würde, als das, was sie mit 14,8 bei der Bundestagswahl damals erzielt hatte.
Ja, schlecht.
Das könnte sie meines Erachtens nochmal schaffen, aber besser würde es auf keinen Fall werden.
Ich befürchte eher schlechter und eher... Bei aller Kritik, ganz ehrlich, vergleiche einfach mal, was er so managen musste, womit er klarkommen musste, wofür er Worte, wenn wir nur bei Worten bleiben, bessere gefunden hat als sie. Und einfach, wir haben nicht gefroren im Winter ohne Putins Gas. Und das sollte man ihm echt hoch anrechnen. Und ja, in der B-Note dieses ein bisschen rumjammernde Das muss ihm irgendein PR-Berater echt Bagaluten ausreden. Die
machen es einfach nicht leicht. Nein, also
ein bisschen Brust raus, Schultern gerade. Ja,
wenn man es versucht, fair zu beurteilen, ich finde Habeck nun jetzt nach über 2 Jahren, ich finde, er ist ein besserer Vizekanzler als Wirtschaftsminister in der Performance. Da sind, glaube ich, die Noten relativ gemischt. Ich glaube, es ist nicht einfach, Wirtschaftsminister zu sein in der aktuellen Lage, bei den aktuellen Herausforderungen und Transformationsherausforderungen. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, ein Ministerium zu leiten, in dem noch relativ viele Vorgänger sind, die noch damals noch bei Schwarz-Rot in der Funktion waren.
Und
da macht man es auch nicht einfach.
Schiff Deutschland einfach.
Ja, es ist schon ziemlicher Supertanker in Schieflage. die Frage ist halt, wäre er möglicherweise wirklich ein besserer Kanzler? Kann er gut organisieren? Denn was er zweifelsohne kann, und das erwarte ich von einem Bundeskanzler, ist, aufgrund seiner Rhetorik, die Leute für sich einzunehmen und für die große Sache im Zweifel vielleicht sogar zu begeistern, weil er eine klare Sprache hat. Er ist sehr transparent. Er kann Dinge gut in Worte fassen. Und das ist ja das, was bei Scholz eine riesige offene Flanke ist und ihn zu einem in der breiten Öffentlichkeit, was die Wahrnehmung angeht, zu einem schlechten Bundeskanzler macht.
Das ist ja wirklich genau, was du sagst. Das Gefühl, dass wenn jetzt in so einer Dreierkoalition sich SPD und FDP gestritten hätten, dass ich eher das Gefühl hätte, dass ein Habeck da viel vermittelnder agiert hätte als Scholz, wo man sagt, ach, er ist auch noch im Raum.
Ja, das werden wir natürlich nie ganz erfahren, weil wir das Insiderwissen in dem Sinne nicht haben.
Aber meinst du, Scholz ist so ein richtiger Renegade?
Du, und für alles, was wir wissen müssen, hören wir ja mal Machtwechsel mit Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld.
Ganz liebe Grüße, bester
ganz
Podcast.
Die sollen, bei der Gelegenheit übrigens, will ich jetzt mal sagen, ne, jetzt wo Dagi Rosenfeld zu Steingart wechselt, da soll aber jetzt keiner auf den Gedanken kommen, dass jetzt irgendwie nicht Steingart oder Poschardt jetzt durchdrehen und sagen, ihr dürft nicht mehr Machtwechsel machen.
Ich brauche diesen Podcast.
Ohne Scheiß.
Ohne diesen Podcast bin ich noch dümmer als ohne.
Ja, nix. Das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Machtwechsel. Wenn ohne Scheiß. Dann muss das rückgängig, so wie Merkel damals in Südafrika nach der Kebberich-Wahl, da muss das rückgängig gemacht werden.
Im Hinterzimmer.
Im Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum.
Gucken mal, wer da spricht.
Scholz und Steinmeier gratulieren Schröder zum 80. Geburtstag. Will ich auch gemeint haben. Ne? Die Zeit berichtet darüber. Bundeskanzler Olaf Scholz und die SPD-Parteiführung haben Altkanzler Schröder trotz tiefgreifender Differenzen zu seinem 80. Geburtstag gratuliert. Der Bundeskanzler gratuliert dem Bundeskanzler AD zum runden Geburtstag, wie üblich in Form eines Glückwunschschreibens, teilte eine Regierungssprecherin mit. Ein SPD-Sprecher sagte, dass die SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil ihrem Amtsvorgänger Gerd Schröder schriftlich zu dessen Geburtstag an diesem Sonntag gratuliert hätten. Steinmeier hatte es auch so gemacht, also kurz und förmlich auf offiziellem Briefpapier. Naja, und Schröder hat gestern vermutlich mit ein paar Freunden, den Scorpions, den Maschi im Partykeller, wir haben ein bisschen gefeiert. Ich habe Blumen gekriegt, ne, von Putin. Habe ich mir richtig gefreut. Das ist Wahnsinn, ne? Also wie absolut würdelos das dann doch ist, dass du halt einfach von Putin, also normalerweise, wenn einer einen Strauß Blumen von Putin kriegt, dann ist das doch immer so ein mafiöses Zeichen.
Riech nicht
irgendwo.
Dran, riech
nicht dran. Oder irgendwie, oder du bist irgendwie, weißt du, so ein russisches Sprichwort, er ist bald unter den Primeln oder so, weißt du, irgendwas so.
So ein Pferdekopf.
Oh Gott. Ja, sowas, irgendwas, ne, dass du weißt, du bist jetzt bald unter den Blumen, ne, eingetorft.
Ich war begeistert von den Bildreportern, die dieses Foto gemacht haben, wie diese Blumen angeliefert wurden.
Natürlich.
Und es hat ja auch Blumen von irgendwem sein können, aber dass die Bildreporter so schlau waren zu wissen, das sind russische Menschen von der Botschaft, von der russischen
gemerkt
Botschaft.
Haben, ne?
Und dann wussten, die Blumen sind von Putin. Und ich dachte so, oh Mann, ey, Mann,
Gerd,
mach's mir doch nicht so schwer, dich verteidigen zu wollen.
Ja, wir haben ja, das muss man ja einfach sagen, wir haben ja einen wirklich seltsamen Kink. Ich glaube, du, ich und Corbinian Frenzel, wir sind die letzten Friends of Gerhard Schröder. Also, der guten Ordnung halber sei gesagt, unser Kumpel Paul Ronsheimer hat in der Bildzeitung einen Kommentar geschrieben, einen politischen, dass er es halt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man auch nur ansatzweise irgendwie diesem Gerhard Schröder zugeneigt sein kann. Und da hat er natürlich recht.
Tut mir leid, Paul.
Ja, ist ja klar, ne? Wenn man ganz häufig in der Ukraine ist, dann sieht man natürlich, was der schlechte Putin dort anrichtet, was für ein Leid er über die Leute bringt. Und Gerhard Schröder ist jemand, der seit langer Zeit bei Putin auf der Payroll ist, der dieses System Putin mit ermöglicht hat und nach wie vor dessen Günstling ist. Auf der anderen Seite ist natürlich für mich Gerhard Schröder so eine Art, ich will jetzt nicht sagen politische Vaterfigur, aber er war natürlich klar Teil meiner politischen Bewusstseinswerdung, weil es halt der erste Kanzler war, den ich gewählt habe.
Der erste coole Kanzler.
Ja, nach dem, der erste coole Kanzler, das will ich nicht gehört haben.
Brioni-Anzug.
Ja, Brioni getragen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwer, sich von ihm gänzlich loszusagen. Ich versuche ja immer, wir haben ja, also heute Abend läuft ja wirklich die fantastische Dokumentation in der ARD, Außer Dienst, die Gerhard Schröder-Story.
Unbedingt
um 21
gucken.
Uhr. Lukas Stratmann, liebe Grüße, fantastischer Job. Da wird er dann begleitet in China über eine
ein
Auslandsreise. Ich bin eingeladen. Bitte?
Ein Jahr lang begleitet.
Ein Jahr lang begleitet, genau. Soyun, meine Frau, die macht dann so ein paar Videos von der Gerd und so. Also ist einfach irgendwie, es ist eine interessante Figur, vor allen Dingen diese Form der Abspaltung. Denn man erkennt ja an Schröder, dass er sicher schon im Klaren darüber ist, was da vorgeht in Russland, auch wenn er Dinge teilweise so lapidarisiert, so, es gibt doch demokratische Wahlen in Russland, können Sie nicht bestreiten.
Das so realitätsverdrängen.
Genau.
Und das fand ich so toll an dieser Doku, weil du schon, ich wusste ja vorher auch nicht, ja, ob er so geblendet ist von dieser Männerfreundschaft und mein
die
Gott,
Antwort
Putin,
ist ja.
Putin hat ihm dabei geholfen, zwei Kinder zu adoptieren, russische Kinder. Also ich
die wahrscheinlich
weiß,
in Wirklichkeit Ukrainer sind.
Ich weiß nicht, wie man, also diese Wertschätzung, die kannst du, glaube ich, wirklich nicht erschüttern, was sowas angeht. Ja?
Wobei es, glaube ich, für Putin relativ einfach ist, irgendwelchen Leuten Kinder zu besorgen. Ich glaube, Putin musste da jetzt nicht 400 Anträge ausfüllen.
Ja, aber für Gerhard Schröder ist es bedeutsam.
Natürlich,
ja?
Natürlich, absolut.
Und
ja.
Ich schätze auch wirklich diese Form der Loyalität, dieses, was er ja auch immer so sagt, I did it my way.
Ja,
und
ich war immer schon ein bisschen
Strom,
gegen den
genau.
Strich und Strom und überhaupt.
Genau, und das schätze ich auch, weil man ja wirklich das Gefühl
gegen
hat.
Gegen den Nordstrom, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Sobald jemand irgendwie so einen Fehltritt hat in der Öffentlichkeit, dass alle, die vor einer Woche noch mit dieser Person sich haben abfotografieren lassen, ihn sofort vom Bus werfen.
Steinmeier ist ja das beste Beispiel dafür. Als Bundespräsident, als Elder Statesman, dann reagiert er jetzt kühl und schickt ihm da was Förmliches. Er ist ja derjenige, der nun wirklich, also ganz eng auch an der Seite von Schröder war und halt bis vor kurzem ja nun auch alles dafür getan hat, dass die Russen geräuschlos agieren können. Und Manuela Schwesig ist bis heute noch Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, es gehört dann, wir sind halt in Zeiten des Symbolismus, des Brutalsymbolismus. Und da gebietet es natürlich, dass man sich möglichst weit von demjenigen entfernt, mit dem man bis vor kurzem noch rumgekumpelt hat. Logo. Und was Schröder angeht, ich bin bis heute, also du hast völlig recht, er ist in einem massiven Loyalitätskonflikt. Er sieht die Dinge, die in Russland vor sich gehen. Auf der anderen Seite, der Wladimir, das ist mein Freund. Und Putin hat ihn wie ein Romeo, früher in der DDR, er hat Schröder komplett eingewickelt, er hat Schröder in dem Glauben gelassen, dass er sein Freund sei. Und Schröder ist für Putin natürlich nichts anderes als alle anderen für Putin auch, nämlich ein nützlicher Idiot. Und das Zweite, was dann passiert, je lauter alle krakeelen, desto mehr fühlt der Sturkopf Schröder sich natürlich provoziert zu sagen, fickt euch,
jetzt
ich mach nicht. Ja klar.
Ja.
So,
aber
und,
das fand ich so interessant
so
in dieser
Ende.
Doku, weil du dann siehst, was immer der Reporter ihn dann auch so fragt und kritisch fragt.
Ja.
Er erkennt alle Missstände, er sieht alles, er weiß über alles Bescheid. Das ist nicht so, dass er sagt, was? Er sieht alles und trotzdem findet er immer so einen wieseligen Satz, um sich da wieder sein Gewissen schön zu reden.
Wenn
wie du
auch
sagst,
nicht besonders
freie
überzeugend.
Wahlen.
Ja, ja.
Ja, aber es gibt keine Konkurrenz. So. Es gibt keinen. Trotzdem Happy Birthday.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Mehr Lastenräder zurückgerufen. Es geht um den Pannenhersteller Babo. Das berichtet die Taz. Der niederländische Fahrradbauer Babo musste schon mehrere seiner Modelle wegen Sicherheitsmängel zurückrufen. Jetzt sind zwei weitere betroffen. Es hört nicht auf. Also es gibt ja die bereits zurückgerufenen Modelle City E und Mini E. Und jetzt werden auch die Modelle City Mountain okay, die von vor 2020 sowie die Version des Modells ProTrike Transporter zurückgerufen. Das haben sie mitgeteilt. Insgesamt würden damit in Deutschland rund 15% aller Lastenräder des Herstellers ausgetauscht. Andere Modelle. Andere Modelle sollen demzufolge weiterverwendet werden können. Das Unternehmen rät den NutzerInnen allerdings dazu, einen Termin für eine kostenlose Inspektion bei einem Fahrradhändler zu vereinbaren. Das werde ab Ende April möglich sein. Ja, das ist ja mittlerweile wirklich mein neuer Sport. Also ich gehe gerne durch die Fußgängerzone oder durch die Straßen. Wenn einer mit so einem Babbo um die Ecke kommt, schreie ich immer nur, Todesfalle! Ihr seid verflucht!
Aber was ist das Ding?
Bitte, also, die Dinger sind ja richtig teuer, ne? So, das kostet ja richtig Geld. Bitte?
Wie teuer ist das?
Weiß ich nicht genau, aber ich schätze mal so zwischen 4 und 8
werden
die Dinger
wohl
kosten.
Aus.
Aber günstig sind die nicht. Die kosten ja richtig Geld. Und wenn es dann auch noch E-Modelle sind, sind natürlich
aber
noch teurer.
Aber mit denen darfst du dann halt wirklich nur geradeaus fahren. Gell? Sobald du wendest, kippst du um. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube ja, die brechen ja irgendwie leicht und so. Aber es ist natürlich auch geil, du bist dann bei dem Fachmann, der sagt, naja, ist kein Problem. Also sie können damit fahren, sie dürfen nur nicht lenken.
Der echte.
Genau, kannst einfach nur geradeaus fahren. Ja, also das Unternehmen verspricht ja allen Betroffenen, deren Rad maximal 5 Jahre alt ist, ein höherwertiges Austauschrad. Alternativ sei es auch möglich, sich für ein normales Fahrrad oder ein E-Bike als Austausch zu entscheiden. Ist das Rad älter als 5 Jahre, soll es einen Rabatt in Höhe des Marktwertes des Fahrrads auf einen Neukauf geben. Ist natürlich für alle trotzdem scheiße, die es jetzt nicht benutzen können, weil es ist ja für viele einfach das Rad, womit sie zur Arbeit fahren, zur Kita.
Es
tut mir leid für euch. Es tut mir leid. Ich habe es wirklich versucht. Aber,
aber was für eine Bankrotterklärung zu sagen, ihr kriegt ein völlig anderes Konzept.
Ja,
ihr kriegt jetzt ein Dreirad stattdessen.
Ja,
was?
So, ja.
Die wollen, das ist ja das Ding, dass du dein Kind damit auch transportieren
kannst.
Ja, klar.
Kannst, und es ist natürlich, also niemand fährt ja jetzt noch guten Gewissens mit dem Ding durch die Gegend. Ich glaube, selbst die Modelle fahren, die nicht betroffen, als nicht betroffen gelten, fahren ja jetzt nicht mit keinem, also fahren ja mit keinem guten Gefühl mehr da, mit 30 km/h da mit dem Ding. Vor allem mit dem kleinen Justin Heeman
Little
vorne drin.
Jimmy, nein.
Ja, genau. Also das ist schon, der soll ja noch Anwalt werden, wenn er jetzt auf den Kopf fällt, ne? Also das ist alles wirklich nicht schön und es tut mir wirklich leid für all diejenigen, die so ein Ding haben.
Werdet die Dinger los.
Genau. Kauft euch doch den Porsche von Grönemeyer, wenn ihr sicher durch die Gegend fahren wollt.
Gewinner des Tages.
The Rock hat wieder gewrestelt. Das berichtet das Wrestling-Fachmagazin Gala. Der hatte das erste Wrestling-Match seit Jahren. The Rock, mittlerweile ja auch 51 Jahre alt. Er war bei der letzten WrestleMania XL. Also XL, wahrscheinlich nicht XL, weil es so groß war, sondern XL steht dann römisch für, ich tippe jetzt mal, 50. So. Und da stand er an der Seite von Roman Reigns.
40, das steht für 40.
Ist es für 40?
Das ist 40.
Das ist, guck mal, da haben wir es doch auch geklärt. Also er hat wieder gewrestelt und das ist ja schon ein Event. Mehr als 70.000 Zuschauer haben sich das im Lincoln Financial Field angeguckt. Und ich hätte es nicht gedacht, dass der nochmal in den Ring steigt. Er ist ja mittlerweile einer von den bestbezahlten Schauspielern. Nennen wir es mal wohl.
Smell what the Rock is cooking.
Smell what the Rock is cooking.
Und dann mit der Augenbraue so hoch.
Ja, das war noch Zeiten. So habe ich ihn auch damals das erste Mal wahrgenommen, als wirklich coolen Wrestler. Und jetzt stand er wieder im Ring, wie gesagt, mit 51. Ich meine, er steht ja extrem gut im Strumpf. Man darf er andererseits auch nicht vergessen, es ist ein fucking Knochenjob.
Mhm.
Zunächst einmal stellen wir uns die Frage, warum hat er das eigentlich gemacht? Weil er hat ja wirklich eine extrem gut gehende Showkarriere. Was soll das?
Money, money, money.
Money, aber
und
Reichweite auch, ne?
Und Reichweite. Und ich habe dir auch gesagt, dass wenn in Deutschland irgendwie Söder morgen an so einer Wrestling-Show teilnehme,
er wird der Nächste sein.
Dann weißt du, der wird nie wieder ein seriöser Politiker werden.
Söder wird nie wieder ein seriöser Politiker werden.
Aber in den USA, wenn The Rock sowas macht.
Trump war ja auch mal bei sowas.
Ist das Wahlkampf. Das ist so jemand, der sich in Position bringt. Und er hat jetzt auch gerade gesagt, dass er zur nächsten Wahl Biden nicht unterstützen werde.
Er ist ein undecided Voter, ne?
Genau, genau. Ja. Obwohl er es zur letzten Wahl gemacht hat. Und das ist für mich alles so Zeichen für, ich bringe mich in Stellung.
Ja.
Wenn Biden stirbt, I'm here for you, Democrats.
Aber ohne Scheiß. Also das ist ja auch, das ist ja ein bisschen, und das ist, möchte ich jetzt nicht als Anti-Amerikanismus verstanden wissen, aber es ist ja wirklich Classic USA, dass man mittlerweile denkt, The Rock, endlich mal wieder eine vernünftige Alternative.
Neben Trump noch einmal ist jeder.
Ja, also ist natürlich irre. Aber
und die Leute mögen so einen Outsider, eben nicht Establishment.
Genau.
Oprah wurde da ja auch groß gehandelt.
Aber Wrestling, fucking hell, ey, was für ein Sport. Zunächst einmal die Frage, ich habe das nie verstanden, inwieweit kann es sein, dass jemand mehrere Titel gewinnt und andere nie in ihrem Leben, obwohl doch diese Kämpfe, dass also die Choreografie abgesprochen ist. Ich verstehe es nicht. Wie kann man nach einer langen Karriere nach Hause gehen und sagen, ich habe es nie geschafft, einen Titel zu erringen, wo du sagst, naja, das ist doch eine Absprache. Also das ist irgendwie, das ist wirklich.
Du hast einfach gute Manager, die dich entweder als guten Schurken oder wie auch immer framen. Und dann.
Aber was man wirklich, was wirklich interessant ist, ist, dass das Wrestling ja auch für viele gescheiterte Profisportler so eine Art Auffangbecken ist, also eine ehemalige Football-Karriere oder so, die dann halt einfach nicht mehr Profi werden können, wegen was weiß ich, und dann werden sie Wrestler und sind dann in der Showbranche und viele von denen sind ja dann auch nicht wirklich glücklich, also sind dann auf Kokain und auf
Weil
Steroiden.
Weil es körperlich auch wirklich anstrengend ist, egal was choreografiert und abgesprochen ist.
Total.
Diese Einschläge, ja, die passieren und du siehst es bei Hulk Hogan, der im Interview zuletzt auch erzählt hat, wie er wirklich an seinen Wirbeln tausend Sachen hat löten lassen.
Ja.
Wo du denkst,
so als wäre man mit einem Barbo-Lastenrad gefahren, ne? es ist irre und man muss wirklich sich mal anschauen, wie viele von den Wrestlern, die wir noch aus der WWF oder WWC kennen, die einfach nicht mehr leben, weil sie an einem Herzinfarkt, also / Steroide, Kokain, früh verstorben sind. Es lebt kaum noch jemand, egal ob Mr. Perfect, ob Macho Man.
An dieser Stelle schaut den Film The Iron Claw.
Fantastischer Film.
Wirklich gut.
Wirklich ein fantastischer Film, der lehrt einen nochmal viel übers Wrestling und diese Branche.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Gerhard Schröder. Hafermilch und Haferflocken gibt's als Frühstück an ihrem 80. Jeder bekommt, was er verdient. Eier mit Speck? Gestrichen. Espresso. Die geliebte Cohiba-Zigarre? Alles gestrichen. Nüsschen dürfen sie noch knabbern. Statt Rotwein abends gibt es alkoholfreien Rosé. Was ist aus Gerhard Schröder geworden? Ein Joghurtbecher? Seine fünfte Ehefrau, die Koreanerin Kim, hat ihn auf Diät gesetzt. Politisch leider nicht. Der Kriegsverbrecher Putin bleibt sein Freund. Für mich zur Strafe sollen sie bis an ihr Lebensende Hafermilch und Haferflocken fressen. Gut, essen, dann. Ja, gut. Nie mehr eine Currywurst. Nie mehr Brioni-Anzüge tragen. Nie mehr Bier. Was für ein Schröderchen sind sie geworden. Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner.
Ja, das war deutlich. Übrigens auch, wie sagt die Koreanerin Kim, ne? So ganz subtil nochmal.
Genau.
Ne? Nicht Südkoreaner, sondern erstmal so ein bisschen so der so Richtung der.
Könnte auch Kim Jong-un sein.
Ja, ja, ja. Schon. Ja. Naja, also all das und mehr.
Warum hast du eigentlich diese Meldung vom ältesten Mann der Welt mit dem Briten? Der 111 ist.
Da war leider nicht mehr die Zeit. Das habe ich leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft.
Er ist 111 geworden und gibt allen den Tipp: Fish and Chips.
Wirklich?
Ja.
Ja, das hat uns hier noch gefehlt.
Warren Buffett, 92 Jahre, Burger und Cola.
Du kommst jetzt hier ohnehin schon jeden zweiten Tag.
Leute, knallt euch Lakritz und Haribo
an.
Knallt euch die Lakritze rein, ihr werdet ganz alt.
Genau. Ich freue mich heute Abend auf Ann-Kathrin Büsker und Konstantin Kuhle bei NTV. Ich werde mit denen mal Ernährungskonzepte besprechen und muss dann auch Konstantin Kuhle noch mitteilen, dass meine Mama sowohl von meiner als auch seiner Frisur nicht zufrieden ist. Sie findet, unsere Seiten sind zu kurz rasiert. Ja. Kann ich ihm Kuhle gleich mal sagen? Das ist meine Einstiegsfrage.
Grüß ihn ganz lieb.
Mach ich. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.